Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldstudie, dem etwas anderen Jagd-Podcast über Psychologie, Persönlichkeit und Ethik. Ich werde jetzt mal nicht mal so eine lange Anmoderation machen, die könnt ihr ja in den anderen Folgen hören. Hab heute aber natürlich wieder einen Gast mitgebracht, der sich auch mehrmals gewünscht wurde, sowohl als Person als auch in seiner Tätigkeit als Förster. Und ich habe heute den lieben Felix bei mir. Herzlich willkommen, Felix.
Hallo.
Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, dass wir auch wissen, welcher Felix du bist?
Ich bin der Kuwait Felix.
Sehr gut.
Betreibe Social Media Kanäle unter dem Namen Jagdmomente. Habe seit letztem Jahr auch eine Jagdschule, in der ich hier gerade auch sitze. Und ansonsten zu mir persönlich, verheiratet, dreijähriger Sohn und bald 37 Jahre alt.
Genau, und die Jagdschule heißt auch ganz einfach Jagdmomente Jagdschule, ne?
Genau.
Okay, alles unter einem Namen kann man sich gut merken.
Ja.
Magst du uns einmal erzählen, wie du überhaupt zur Jagd gekommen bist?
Ich habe bevor ich Forstwissenschaften studiert habe, angefangen, Biologie zu studieren an der LMU München in Martinsried. Und im Biologiestudium hat man, wie in vielen naturwissenschaftlichen Studien, insbesondere an den Universitäten, vorher erstmal so eine Art Grundstudium zu absolvieren. Das heißt, man kommt eigentlich frisch aus dem Abitur. Ist froh, dass man nicht mehr über Mathematik, Stochastik, anorganische und organische Chemie etc. reden muss oder sich etwas dazu anhören muss. Und dann kommt man ins Studium und muss das ganze Zeug nochmal durchmachen. Soll jetzt nicht abschrecken, aber ist so. Ich finde das jetzt ehrlich gesagt nicht so toll, weil man sich ja, wie gesagt, in der Schule damit auch lange beschäftigt hat. Aber es bringt dann am Ende des Tages wohl jeden auf einen gemeinsamen Nenner. Und wenn man sich dann durch dieses Grundstudium durchgehangelt hat, geht es dann so langsam los. Ich kann mich erinnern, im vierten Semester ging es dann los, dass man dann wirklich auch was über Tiere gelernt hat und interessante Vorlesungen dann da bekommen hat, Evolution und so weiter. Aber bis man dann dahin kommt, war das für mich schon ein langer Weg, zumal ich mir auch in der Schule nie besonders leicht getan habe mit diesen ganzen naturwissenschaftlichen Fächern wie Mathematik und Co. Und dann hat mich das schon relativ schnell auf eine Durststrecke gebracht, die mich dazu ja gebracht hat, am Ende auch mir Gedanken darüber zu machen, ob das hier der richtige Weg ist. Und ich hatte dann versucht, mich zu motivieren, mit dem Ziel, Biologie zu studieren, um Wildbiologe zu werden. Ursprünglich habe ich nach dem Abitur ein Buch gelesen, das hieß Die Doppelhelix von Watson and Crick. Und das hat mich also relativ rein oder in den Bann der Genetik gezogen. Das fand ich sehr spannend. Aber wenn man dann in diesem Studium in weißem Kittel steht, und eigentlich nur In-vitro-Versuche macht mit Dingen, die man nicht so wirklich, zumindest augenscheinlich nachvollziehen kann, dann, das war einfach nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich begonnen, von der Bibliothek aus in den Forstenrieder Park immer zu Fuß reinzulaufen. Fotografiert habe ich schon immer gerne und dann habe ich da einfach gerne Tiere fotografiert und bin wirklich wie die Jungfrau zum Kind zu der Idee des Jagdscheins gekommen. Eigentlich nur dadurch, dass mein Vater eines Abends mal gesagt hat: Mensch, Junge, wenn du Wildbiologe werden willst, dann musst du aber auch einen Jagdschein machen. Und dann hat er mir dankenswerterweise auch diesen Jagdschein bezahlt. Das hätte ich mir also damals nicht selber leisten können und hatte mich bereits am nächsten Tag an einer Jagdschule in München angemeldet. So kam das, also wirklich völlig aus dem Nichts. Bin auch familiär völlig unvorbelastet, in Anführungsstrichen, habe also mit der Jagd nie etwas zu tun gehabt.
Okay, mega cool aber der Weg. Aber wir haben was gemeinsam. Ich habe auch so ein naturwissenschaftliches Studium hinter mir und erfolgreich abgebrochen. An der TU München war ich. Und
Da war ich ja dann auch. Ich bin ja dann ich war damals in München gewohnt, dann wie gesagt U6-Anschluss direkt Richtung Martinsried raus. Da war Biologie und als ich dann rausgefunden habe, Bio ist nicht das Richtige für mich, ich will lieber Forstwissenschaften studieren. Da muss man ehrlich sagen, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Und da haben mich die Bäume tatsächlich motiviert, wenn man das so sagen darf, dieses Grundstudium nochmal durchzuziehen mit Mathe, Stochastik und dem ganzen Trara.
aber das war dann wahrscheinlich, war das dann an der TU?
Das war TU München, ja.
Okay, das sind
War
Wein Stefan draußen,
ja.
ne? Ja, genau, da habe ich auch studiert.
Witzig.
Ein ganzes Jahr, aber mich hat diese Grund- und Orientierungsphase eben so abgeschreckt mit dieser ganzen Physik und was man da alles macht, was ich mir eigentlich sparen wollte.
Ja, das
Und
ist.
dann, also für alle, die Psychologie studieren wollen, da ist es nicht so schlimm. Also es ist auch schlimm, aber es ist nicht so schlimm wie, wie sagt man, anderen Naturwissenschaften.
Ja.
Ja, aber ich finde, ein spannender Weg, so einen Weg hatten wir jetzt im Podcast auch noch nicht. Ich sag mal, in Anführungszeichen, über diese wissenschaftliche Ebene zu kommen. Ich würde auch gleich mal reingehen, dass wir in deine, also direkt in deine Jagd reinschauen. Was würdest du sagen, war bis jetzt dein prägendster Moment in deiner jagdlichen Laufbahn?
Ich glaube, das kann man gar nicht auf ein Erlebnis münzen. Ich glaube, dass mir regelmäßig Erlebnisse auch auf der Jagd begegnen, die mich auch nach wie vor prägen. Aber ich glaube, wenn ich das nicht auf ein Erlebnis beziehen darf, sondern auf eine Entwicklung, war es für mich eigentlich besonders prägend, wirklich in verschiedene Bereiche der Jagd gucken zu können. Also ich sag mal wirklich von den erzkonservativen Jägern bis hin zu sehr progressiven, modernen Jägern, von einem Charakter zum nächsten Charakter, sich also wirklich viele verschiedene Bereiche in der Jagd, sowohl jagdfachlich und praktisch als auch menschlich und von den Einstellungen her der Sache gegenüber anzuschauen. Das war für mich eigentlich das Prägendste, was, glaube ich, auch heutzutage viel ausmacht in dem, was ich heute bin und wie ich Dinge sehe und wie ich sie auch betreibe. Das
Kannst
war
du
also
das ein
für mich.
bisschen näher spezifizieren? Also wie ist da genau die Auswirkung auf das, was du tust?
Ja, das war jetzt sehr abstrakt. Also ich bin einfach ein großer Fan des Mittelwegs. Das versuche ich auch in meinen Social Media Inhalten eigentlich immer wieder auch zu zeigen. Ich werde sag natürlich nicht dazu in jedem YouTube-Film, passt auf, ich versuche jetzt wieder Mittelweg zu gehen, sondern ich versuche dadurch, und das hat mir eigentlich nur auch der Umstand ermöglicht, dass ich eben in verschiedene jagdliche Lager gucken durfte. Als Jungjäger, wie gesagt, in der Jagd, wo ich kaum was durfte. Dann als Forststudent mit einem Waldbauprofessor, wo ich quasi alles durfte und damit verbunden auch ganz unterschiedliche Einstellungen. Dadurch habe ich die unterschiedlichen Sichtweisen auf die Jagd kennengelernt, schon als relativ früh in meinem Jägerleben. Und das war für mich wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke oder nachdenken könnte, dann würden mir vielleicht auch noch konkrete Einzelfälle einfallen. Aber das war etwas, was mich wirklich geprägt hat und zum Jäger gemacht hat, der ich heute bin. Und das hilft mir noch, um zurückzukommen zu den Social Media Inhalten, heute Dinge besser einschätzen zu können oder Content auch so zu gestalten oder auszuwählen, dass ich möglichst allen Lagern auf der Jagd, ich vergleiche das immer gern mit einem Parteiensystem, ja, wir haben ja mittlerweile mal wieder von sehr extrem rechts nach sehr extrem links alles. Aber am schönsten ist es doch eigentlich auch auf lange Sicht eine moderate Mitte zu fördern. Und so ist es auf der Jagd, finde ich auch nicht ganz so, aber schon auch ähnlich, dass man also auch verbandstechnisch eben extreme, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen linke und extremere rechte Flügel hat. Und ich glaube, die vernünftige Mitte und den Mittelweg für sich persönlich auch zu finden, das geht nur, wenn man sowohl links als auch rechts vorher mal kennengelernt hat und sich mit den Dingen auseinandergesetzt hat. Und das hilft mir, wie gesagt, eigentlich so allen Jägern, ich sag mal mit so einer gaußschen Verteilung, da sind wir wieder bei der Wissenschaft, also einem großen Block um diesen Mittelweg herum mit dem Content gerecht zu werden, den ich so versuche zu erstellen. Das heißt, ich gehe jetzt nicht raus und filme einen Rehbock und sage auf keinen verschießen, der ist viel zu jung und viel zu gut veranlagt und so weiter. Oder ich schieße alles über den Haufen, was mir jetzt gerade kommt und so weiter, sondern ich versuche einen gesunden Mittelweg zu finden und das zu differenzieren auf die Lebensräume, wo ist es erforderlich, dass man dieses und jenes tut. Also das führt sehr weit. Also ich kann, um das nochmal zusammenzufassen, nicht sagen, ich hatte ein prägendes Erlebnis, wie eine Erlegung oder so. Natürlich gibt es da auch in bestimmten Aspekten Dinge, die einen prägen. Aber ich glaube, das Prägendste, und das kann ich auch jedem nur empfehlen und wirklich raten, ich habe es auch letztens einem Jungjäger von uns, der hier aus der Jagdschule ja jagdlich geboren ist, kann ich fast sagen, auch empfohlen, auf der Suche nach Jagdgelegenheiten nicht zu glauben, dass die erste Jagdgelegenheit die für immer sein muss oder sein sollte, sondern wie als Praktikant, also dass man das Jungjägerdasein oder die ersten Jahre auch des jagdlichen Daseins nutzt, um eben verschiedene Einblicke zu gewinnen. Und das finde ich, das wünsche ich oder würde ich mir wünschen bei vielen, vielen Jägern mehr, damit sie einfach besser verstehen können, warum tickt ein Förster so, wie er tickt. Warum auch zu den Forststudenten habe ich in der Ausbildung, weil ich da auch in der jagdlichen Ausbildung zum Teil mit drin war, immer gesagt, ihr müsst den Blick über den Waldrand hinaus wagen und dann geht halt mal mit auf eine Treibjagd. Meinetwegen auch zu einem mutmaßlich erzkonservativen Jagdpächter. Also so einfach, um zu verstehen, wie denkt der, warum denkt der so. Und das ist das, was ich meine, was mich wirklich geprägt hat.
Das ist auch wirklich eine sehr gesunde Einstellung und eben auch dieser Punkt, ne? Du hast gerade schon gesagt, ne? Ich sag mal, erzkonservativer Jäger gegen Forst. Wir haben ja, ich sag mal, einen Konflikt. Ne? Und das haben wir halt auch als viele Hörer geschrieben, die gesagt haben: Oh, kannst du bitte irgendwen, ich sag, vom Forstbereich mal einladen, damit wir alle Sichtweisen bekommen. Und das ist das, also zumindest, was ich über dich denke, weswegen ich dich da auch für einen sehr geeigneten Gast halte, dieser Thema Mittelweg. ne? Weil es ist ja, ich sag mal, oft mal ein Vorurteil von wegen, der Forst, der schießt alles tot, nur ein Reh, nur ein totes Reh ist ein gutes Reh. Aber da ist halt auch wieder dieser Konflikt, und das habe ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, dass dieser Konflikt zwischen Forst und Jagd eigentlich kein Konflikt ist, sondern ein Konflikt zwischen Menschen und Meinungen. Und das fand ich einen ganz, ganz starken Satz. Und da finde ich deinen Ansatz mit dem Mittelweg, und egal, ob das jetzt politischer Bereich, jagdlicher Bereich ist oder Social Media Bereich oder was auch immer, Extreme sind halt eigentlich immer scheiße.
So ist es, so ist es. Und ich sage mal, dieser Wald-Wild-Konflikt, wie er immer bezeichnet wird, den ja auch Leute, die sich damit auch sozialempirisch und schlag mich tot auseinandersetzen, da werden ja ganze Bücher drüber geschrieben, über diese Angelegenheit, die bezeichnen das ja auch gerne als Mensch-Mensch-Konflikt.
Ja.
Weil einfach, wie du schon gesagt hast, Menschen mit unterschiedlicher Auffassung oder auch unterschiedlichen wirtschaftlichen Interessen einfach aufeinanderprallen und das auch noch in einem Themenbereich, der einfach sehr emotional ist. Die Jagd ist ohnehin, finde ich, ein sehr eigenartiger Bereich, in dem viele Phänomene aufkreuzen. Ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig am Anfang, die ich aus anderen Lebensbereichen in der Form nicht kenne. Ja. Aber dieses Wald-Wild-Thema, ich bin gespannt, was du da sonst noch so auch an Fragen vorbereitet hast. Das ist natürlich schon ein Top-Thema und ich glaube, dass dieses Thema auch in Zukunft immer relevanter werden wird. Ich bin also jetzt nicht derjenige, der irgendwie alle belehren will, aber jetzt mal mit Blick auf Bayern und wir kommen ja beide aus Bayern, werden wir mit der nächsten Novellierung des Jagdgesetzes hier in Bayern auch zwangsläufig uns mehr mit Wald auseinandersetzen müssen und zwar jeder Jäger unter uns und jede Jägerin, weil es ansonsten wirklich schwierig wird.
Ja,
Ja.
das war, ich habe mir in Augsburg den Vortrag von dir angehört, und mein Revier ist ja eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich zu deinem, und ich dachte eigentlich immer, da liegen Welten dazwischen, weil ich habe 23% Wald,
Ja.
ja? Ich habe aber in der Mitte halt Feld und quasi außenrum den Wald, wo dann aber halt auch größere Waldstücke anfangen,
Ja.
ja, und das ist so ein bisschen, ich habe auch so ab und zu mal so eine Waldinsel in der Mitte, da sagen wir schon fast, die sind eigentlich verloren, weil wo soll das Reh sonst hingehen, wenn es Schutz sucht, also irgendwie da rein. Ne? Das haben wir jetzt natürlich auch irgendwie versucht, da Sitze aufzustellen und so weiter. Ne? Aber dann auch mal zu, und das war für mich so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich auch einfach gesagt habe, okay, ne, bei mir geht zwar der Wald erst los und ich habe nur ein Randgebiet, aber wenn ich nicht mitziehe, dann können die anderen auf der anderen Seite so viel machen, wie sie wollen. Und von mir kommen sie vom Feld nach. Das fand ich super prägend für mich. Das ist jetzt auch was, wo ich meinen Weg gerade finde. Ich meine, ich habe jetzt das Revier 3 Jahre, aber trotzdem lernt man ja immer dazu. Und da ist diese Meinungspluralität extrem wichtig. Deswegen finde ich es gut, dass du von dem Ansatz kommst und sagst, okay, verschiedene Charaktere, verschiedene Meinungen haben mich geprägt. Gibt es denn eine bestimmte Erfahrung, die dich in deinem Jagdstil oder in deiner Einstellung stark beeinflusst hat?
Ich hätte mir die Fragen vielleicht doch vorher schicken lassen. Nein,
Alles gut.
ich find's spannend, da spontane Gedanken dazu zu entwickeln. Also du willst eigentlich schon auf ein konkreteres Erlebnis hinaus, ne? Bin ja jetzt eher sehr abstrakt unterwegs gewesen mit unterschiedlichen jagdlichen Einstellungen. Also du willst auf ein konkretes Erlebnis hinaus, was mich geprägt hat.
Muss nicht unbedingt. Also bis jetzt hatten wir durchgängig Erlebnisse, soweit ich mich erinnern kann. Also ab und zu eben auch, sagt man, so in diese Richtung. Ja, es ist sehr schwer, das an einem Erlebnis festzumachen. Und ich denke, je länger man jagt und je mehr Erlebnisse man hat, desto schwieriger, das an einem festzumachen.
Ja.
Aber jetzt geht es vor allem darum, so wie hat sich deine Einstellung, sag ich mal, gebildet?
Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich kann das nicht auf ein Erlebnis beschränken, weil es einfach sehr viele Erlebnisse, sowohl guter Natur als auch schlechter Natur waren, die mich geprägt haben. Also ich kann dir dazu kein einzelnes Erlebnis nennen, das mich in der Form so geprägt hat, dass ich jetzt so bin, wie ich bin. Weil es einfach sehr viele Erlebnisse waren, ob es bei der Bauerjagd waren, Dinge, die mich erschrocken haben, die mich auch zu einer Einstellung gebracht haben, die ich heutzutage auch bei der Raubwildbejagung auch lebe und habe zum Beispiel. Natürlich passieren dir auch jagdliche Fehler, ob das jagdliche schlechte Schüsse waren oder vielleicht auch mal falsch angesprochene Stücke. Und diese Gesamtheit an Erlebnissen, ich will damit nicht nur sagen, dass nur Fehler einen prägen oder schlimme Erlebnisse sind natürlich auch schöne Dinge, die einen irgendwie prägen, wobei man die dann halt mehr genießt, die verändern das Handeln nicht so sehr. Aber das Denken über die Sache und über die Jagd rührt bei mir schon aus Erlebnissen, insbesondere die eher schlechter Natur waren. Erlebnisse, die ich selber als Mensch, auch vielleicht noch als Jungjäger, wo ich mich fast auch jagdlich als außenstehenden Menschen auch mit Blick auf die Jagd bezeichnen würde oder bezeichnet hätte, solche Dinge, die mich wirklich von Beginn an geprägt haben. Also der Umgang mit der Kreatur, der Umgang mit dem Leben, die unterschiedliche Auffassung auch, die ich auch zu Teilen in verschiedenen oder in einem bestimmten jagdlichen Lager irgendwie so mitgenommen habe. Einfach die Unterscheidung im Umgang mit Wildarten, ob das jetzt ein Fuchs ist, ein Reh oder ein Stück Schwarzwild. Das sind so Dinge, die mich geprägt haben. Also ich glaube, dass vor allen Dingen der Umgang mit den Tieren, und ich muss schon sagen, ich glaube, waren insbesondere schlechte Erlebnisse. Ich will mich da jetzt nicht auf dünnes Eis begeben, sowohl jagdpolitisch als auch mit der Einstellung her, aber es waren vor allen Dingen Erlebnisse auch bei der Baujagd zum Beispiel oder auch im Umgang mit Hunden. Auch im zwischenmenschlichen Umgang bei Hundeprüfungen zum Beispiel, das waren Dinge, die mich geprägt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, will das jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht konkret formulieren, weil das einfach schon Dinge waren, die man wahrscheinlich einfach besser auch einfach für sich behält, glaube ich. Ja, also ich glaube, dass diese Dinge mich schon geprägt haben. Und ich bin aber auch ehrlich gesagt froh, so schrecklich das zum Teil war, soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich eine schreckliche Vergangenheit, aber die Dinge prägen sich ein. Und ich bin froh, so blöd wie es klingt, dass ich die erlebt habe, damit ich heutzutage auch mitsprechen kann und darüber reden kann und mir auch basierend auf den Erlebnissen eine eigene Meinung bilden konnte.
Das
Ja.
ist ja eben auch der Punkt, was ich immer sage. Es gibt nichts Negatives, was nicht auch was Gutes in sich hat. Na, immer, wenn irgendwo was Schlimmes passiert oder man selbst betroffen ist,
Ja.
ist es ja der eigene Charakter, der daraus entscheidet, was mache ich damit und was nicht.
Ja.
Und das ist ja das, wie wir uns weiterentwickeln. Na, und wir kommen später auch noch zu einer Frage, die konkret auf Fehler geht. Und das finde ich eben ganz wichtig, den Leuten da zu zeigen,
Ja.
okay, passiert, aber es geht danach weiter und ich habe die Entscheidung, wie ich damit umgehe und wie nicht. Und ich
Ja.
denke, jeder wird, das ist ja nicht nur im jagdlichen Bereich, ne? Es ist jetzt nicht so, dass nur in der Jagd irgendwie mal Schund passiert,
Natürlich.
sondern in jedem Lebensbereich passieren ja Dinge, wo wir sagen, oh, da möchte ich nicht mit in Verbindung gebracht werden oder so möchte ich nicht werden oder was auch immer.
Ja.
Und da, wenn wir von der Psychologie kommen, ist es auch vollkommen normal, dass diese negativen Ereignisse deutlich schwerer wiegen als die positiven. Ne, so sind wir halt einfach gestrickt. Ich sage immer, kommt einfach daher, wenn der Höhlenmensch gesagt hat, dahinter wird schon kein Säbelzahntiger sein. Und ich denke positiv, der hat halt nicht überlebt, im Gegensatz zu dem, der fünfmal vom Schlechten ausgegangen ist.
Ja.
Ich würde aber mal weitergehen zur nächsten Frage. Die wird, ich sage mal, nicht ganz so schwer. Jagen ist für viele eine Passion, für viele eine Verantwortung. Wie würdest du es für dich beschreiben?
Es gibt einen ganz schönen Spruch dazu. Ich sage mal, Jagd ist Verantwortung zu übernehmen für ein Stück Heimat. Und spätestens als Jagdpächter empfinde ich das tatsächlich so, dass man also einfach wirklich ein Mosaik aus, ich glaube, es sind in Deutschland ungefähr 175.000 Jagdreviere hat und diese 175.000 Verantwortlichen ungefähr, die übernehmen einfach Verantwortung für diese Fläche. Und insofern sehe ich das schon als Verantwortung, dass man die Dinge auch jeder für sich richtig macht. Da kann man auch wahrscheinlich wieder eigene Bücher drüber schreiben, weil warum habe ich eine Jagdstrategie? Wir hatten es ja heute schon mal ein bisschen in meinem Revier, die so aus meiner Sicht hier funktionieren soll und laufen soll. Und dann habe ich zwei Nachbarn, die das gänzlich anders sehen. Insbesondere beim Thema Schwarzwild würde ich mir tatsächlich wünschen, auch wenn das sicherlich leicht provoziert vielleicht in den einen oder anderen Ohren, aber auch, dass man auch mal wieder mehr über Schwarzwild nachdenkt, sich vielleicht sogar Gedanken über Schwarzwildjägergemeinschaften macht, weil diese Wildart einfach nicht nur auf 500 Hektar bei mir lebt, sondern eben, ich sag mal, auf ein paar tausend Hektar in dieser Peri oder in meiner Peripherie auch. Und das sind so Dinge, über die ich mir dann schon Gedanken mache. Und ja, Thema Kiezrettung natürlich, das Thema Wald, auch der zwischenmenschliche Umgang, auch das Pflegen von Traditionen, das Vernetzen von Jägern mit anderen Vereinen, auch zum Beispiel hier bei uns im Dorf, ob es der Schützenverein ist, der einen Maibaum aufstellt und so weiter. Also ist alles für mich Verantwortung, auch lokalpolitisch ein bisschen. Ich sage mal, bei mir ist gerade Thema Hundeverordnung, dass man auch versucht, ein bisschen nicht gegen die Hundebesitzer vorzugehen, sondern mit ihnen gemeinsam nicht nur auf der Fläche zu reden, auch positive Dinge anzusprechen und mal sagen, finde ich gut, was du machst zum Beispiel, aber auch dafür zu sorgen, dass einfach im Sinne der Natur bestimmte Regeln auch nach wie vor beachtet werden in einer Welt, in der viele Menschen glauben, sie dürften mittlerweile an alles. Also ich hatte letztens einen Hundebesitzer, der mir dann gesagt hat, auf meine Bitte hin, dass er seinen Hund anleihen soll, möge. Er zahlt hier 800 € Hundesteuer in diesem Dorf, weil das hier als Kampfhund eingestuft wird. Nein, habe ich mir auch nur gedacht. Also es tut mir leid, aber das ist jetzt auch nicht mein Problem, verstehst du? Also das ist für mich das Thema Verantwortung. Es ist ja sehr facettenreich. Und natürlich ist es für mich eine Passion. Ich sag auch immer, auch wenn mich da viele Leute für kritisieren, Jagen macht Spaß. Weil heutzutage kannst du ja auch vor allen Dingen in den sozialen Medien fast nichts mehr sagen, dass dir irgendeiner was draus strickt. Letztens hatte ich eine Instagram-Story drin und habe einen Fuchs verschont, weil ich auf Saum saß. Das ist eigentlich eine ganz pragmatische Begründung. Ich habe aber hin und wieder auch bei Raubwild, auch wenn wir dem Raubwild hier sehr intensiv nachstellen, einfach das Gefühl, wenn mir da so ein, ich mäusel da einen Fuchs an, der kommt an und setzt sich dahin ganz neugierig und guckt mich an. Und ich bin wirklich nicht der Typ, der dann einfach jedes Mal da schießen muss oder schießen will, sondern ich habe dann da geschrieben in der Story, mir war nicht danach. Dann dafür kritisiert, dass das ja implizieren würde, dass uns ansonsten, wenn wir schießen, uns danach wäre, ein Tier zu töten. Weißt, also es wird mittlerweile alles auf die Goldwaage gelegt. Und um zurückzukommen zum Thema Jagd macht Spaß, ich sage immer, wenn es keinen Spaß machen würde, würde es keine Sau machen. Und es ist gut so, dass es Spaß macht, damit wir diese Verantwortung übernehmen können auf der Fläche. Und damit sind eigentlich auch beide Begriffe vereint, also sowohl die Verantwortung als auch der Spaß oder die Passion, weil wie gesagt, ohne Passion wird es keiner machen und die Aufgaben, die wir da draußen übernehmen, sind ja wichtig und am Ende des Tages auch ganz furztrocken, auch gesetzlich zum Teil vorgegeben, ja. Also ich glaube, das eine begünstigt das andere. Keiner, der keine Passion hat, wird jemals Verantwortung für sowas übernehmen. Und deswegen gehören beide Begriffe in diesem Zusammenhang zusammen.
Ja, finde ich eine gute Antwort. Auch dieses Thema Jagd macht Spaß. Das hatte ich zusammen schon mal in einer Podcast-Folge hier mit der Christine Fischer. Ich weiß
Ja,
nicht, ob du die kennst.
sehr
Thema
gut.
Jagdkommunikation. Wie kommuniziert man das? Und
Ja.
das ist eben auch dieser Punkt, ne? Und das ist ja in der heutigen Gesellschaft, es darf ja gefühlt nichts mehr Spaß machen. So von wegen,
Ja,
wir müssen
ja.
leiden bei dem, was wir tun.
Ja, das.
Aber ich sag mal mit Freude, wie dieser Punkt, ne? Ich würde mich nicht um mein Revier kümmern. Ich habe, wenn ich Freunde oder so dabei haben, dann sagen die alle, es ist ja total spannend, da durch dein Revier zu fahren und Kehrungen anzulegen oder hier mal
Ja.
irgendwo selbst, ich weiß noch, ich hatte eine Freundin dabei und wir haben einen Verkehrsunfall aufgeräumt im Sommer. Na, und da war sie auch, das ist irgendwie so voll mein Ding, hier rauszufahren. Du hast ja, also ich habe ja knapp 1000 Hektar, du hast deine 1000 Hektar und kümmerst dich darum, das macht ja voll Spaß. Und das impliziert ja noch nicht, ich sag mal, dieses Verschriene, was die Jagdgegner ja gern benutzen, Spaß am Morden. Na,
Ja.
deswegen, also ich unterschreibe voll und ich finde das auch gut, eben zu sagen, ich schieße nicht, weil mir nicht danach war.
Ja.
Weil, ganz ehrlich, wenn dir nicht danach ist und dann schießt du Murks zusammen und dann war es auch nicht richtig.
Ja, man muss sich halt immer gut dabei fühlen, und es muss irgendwie auch Sinn machen. Auch jagdstrategisch, also sich jetzt zehnmal rauszusetzen, zehnmal was zu sehen und dann jeweils nicht zu schießen, darüber kann man sicherlich auch diskutieren, weil am Ende gehen wir halt auch auf die Jagd, um vielleicht auch bestimmte Ziele zu erreichen. Aber ich finde, es ist nicht verwerflich, sich auch hin und wieder mal gegen den Schuss zu entscheiden, auch wenn es von der Jagdzeit her oder von der Situation her passt.
Ja, absolut. Und eben auch dieser Punkt, wir sind auch alle mal Jäger geworden, um Beute zu machen.
Ja.
Ja, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja, es gehört dazu. Ja,
So, und
definitiv.
das ist ja auch das Schöne dran, wenn man einen vollen Kühlschrank hat.
So ist es. Ich meine, das Thema kann man ja weiterspinnen. Ich hatte letztens irgendwie einen Kommentar auf Instagram, wo war das nochmal? Ich glaube, ich habe geschrieben, Jäger und Förster oder Landwirte und so sind die Naturverbund oder sind ein sehr naturverbundener Teil unserer Bevölkerung. Irgendwie sowas habe ich geschrieben. Daraufhin kommentierte irgendeine Person, natürlich unter Pseudonym, dass man keinen Jagdschein dafür bräuchte, um sich so um so naturnah unterwegs zu sein. Und das ist schon richtig, da könnte man auch mal einen eigenen Podcast für aufnehmen. Dieses Thema ist ja schon auch ganz interessant, weil brauche ich wirklich einen Jagdschein, um die Natur genießen zu können?
Ja.
Nee, weil spazieren gehen kann ich auch ohne Jagdschein und ich kann auch Wildfleisch essen, ohne dass ich einen Jagdschein habe, weil dann laufe ich halt zum nächsten Jäger und kaufe mir halt ein Stück Wildfleisch. Aber es gehört eben etwas dazu und das ist auch dieses, ich nenne es jetzt mal ja, dieses delikate Thema des Tötens. Wir machen das ja nicht, um die Tiere zu töten, aber es ist eben ein Thema der Jagd, der in irgendeiner Form das Ganze verändert bei Jägern im Vergleich zu reinen Spaziergängern oder anderen Naturgenießern. Es ist eben ein großes Privileg, dass die Jagd zudem am Ende auch macht, was sie ist. Also wir können nicht nur über Kidsrettung reden, sondern, und da sind wir wieder auch beim Thema Verantwortung, wir übernehmen dann am Ende die Verantwortung selbst, um das da draußen zu betreiben, in seinem großen Facettenreichtum. Aber ich will mich jetzt in dem Thema nicht verlieren. Du weißt
Ja,
schon,
ich verstehe,
worauf.
was du meinst. Ich finde, der starke Unterschied ist einfach dieser direkte Einfluss. Ja.
Genau, direkter Einfluss trifft es gut.
Und das ist eben auch dieser Punkt, wenn ich mich nicht entscheide zu schießen, habe ich auch einen direkten Einfluss.
Ja.
Ja, weil ein lebendes Tier wird sein Leben weiterleben, Junge bekommen und so weiter. Ja,
Ja.
und das, dem sich bewusst zu sein, finde ich, macht diesen großen Unterschied. Gibt es denn einen bestimmten Grundsatz oder eine Jagdethik, nach der du handelst?
Also ich sage mittlerweile, also auch vielleicht mal bei der Sache vorweg, auch vielleicht für die Zuhörer. Ich habe schon oft Dinge kritisiert, zum Beispiel auch als Jungjäger, bei Leuten, die schon sehr viel länger auf die Jagd gehen. Ich habe Dinge ausgeschlagen oder Dinge behauptet, dass ich sie nie tun würde. Vieles entwickelt sich ja auch im Laufe des Jägerdaseins, von einer Entscheidung zu einer plötzlich ganz anderen Entscheidung, weil man plötzlich einfach durch die Erfahrungen, die man gemacht hat, dazu kommt, vielleicht doch bestimmte Dinge anders zu tun, als man es vor 5 oder 10 Jahren entschieden hätte. Und insofern entwickelt sich das, was du gefragt hast, natürlich auch im Laufe der Zeit. Kannst du noch mal kurz die Frage wiederholen?
Gibt es eine bestimmte Grundsatz- oder Jagdethik, nach der du handelst?
Also ich sage mal, ein wichtiger Grundsatz ist für mich, dass es Sinn machen muss. Ja? Also ich erzähle auch immer gerne meinen Jagdschülern, je mehr Gründe du für eine Erlegung findest, ein Stück Wild zu erlegen, desto besser. Und ich sage mal, das fängt an mit der Erlegung eines Jungfuchses auf einer frisch gemähten Wiese in Juli oder August, bei der wir einfach nur, in Anführungsstrichen, nur den Sinn der Populationsregulierung haben oder meinetwegen auch der Förderung von Bodenbrütern und Niederwildarten. Und das mündet dann am Ende in der Erlegung eines Rehs zum Beispiel, bei der ich die Sinnhaftigkeit auflisten kann mit vielleicht Förderung waldbaulicher Ziele, Wildbret, Geschlechterverhältnis und so weiter und so fort. Also je mehr Gründe ich dafür finde, desto besser. Also das ist schon mal ein Grundsatz, den ich finde. Also dass man sich schon immer Gedanken darüber machen muss, wie viele Gründe für eine Erlegung finde ich dafür. Und dann sollte ich auch dementsprechend abwägen. Also kleines Beispiel, das ist auch ein wichtiger Punkt in meinen Konzepten, dass ich, also es bringt mir nichts jetzt einen Rehbock, also natürlich, es bringt mir vielleicht was fürs Erlebnis und so weiter, aber ich schieße lieber einen Rehbock im Wald, als ihn in irgendwelchen Offenlandstrukturen, in Feuchtwiesen zu schießen, wo der Rehbock das ganze Jahr übersteht, weil ich einfach in der pragmatischen und trockenen Abwägung sagen muss, ein Rehbock, den ich im Wald schieße, bringt mir mehr Gründe, die Sinnhaftigkeit eben stärken. Und als jetzt draußen den Rehbock in der Wiese zu schießen, wo er mit Wald so, also kaum was zu tun hat zum Beispiel. Ja, also das ist für mich ein Grundsatz. Ich glaube, wir brauchen Wissen auf der Fläche. Also man muss sich wirklich mit den Lebensräumen und mit den Tieren auseinandersetzen. Das ist auch, was der Berufsjäger Alvin Schnabel hier auch in den Seminaren immer wieder betont. Das teure Gewehr ist nichts im Vergleich zum Wissen über die Wildart, wann sie wo frisst, wie sie sich vermehrt, was für Bedürfnisse sie hat und so weiter, um erfolgreich auf die Jagd zu gehen. Ich muss mal ganz kurz ein Aufladekabel holen, weil es sonst ausgeht. Warte mal
Kein
kurz.
Problem.
Also wie gesagt, das Suchen nach den Gründen, die Sinnhaftigkeit einer Erlegung. Natürlich der Grundsatz auch im Umgang mit dem Leben und der Kreatur. Also keine vorschnellen Schüsse, wobei das jedem von uns auch mal passiert ist oder mal passieren wird. Also der Umgang und die Einstellung gegenüber den Tieren, das Wissen über diese Wildtiere und am Ende des Tages auch eine Sinnhaftigkeit durch ein Konzept, das Ziele vorgibt. Also ich hatte das mal irgendwann auf Instagram so geschrieben. Ich mache da ab und zu so Kalendersprüche, nenne ich das jetzt mal. Da hatte ich irgendwo geschrieben, die Jagd ohne, ich weiß jetzt gerade, ich müsste jetzt selber nachschauen. Die Jagd ohne Sinn ist wie ein Leben ohne Ziel oder irgendwie sowas habe ich geschrieben. Ja, also gehört für mich ein Ziel dazu auf der Jagd. Also es ist mir zu wenig, vor allem für die Leute, und da sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Es ist mir zu wenig, dass man rausgeht und sich nur anguckt, wo ist es schön, wo könnte ich vielleicht einen Rehbock schießen, sondern es muss mit dem heutigen Anspruch auch an die Gestaltung von Lebensräumen und dem Einfluss, den wir auch auf Populationen haben und damit mitunter auch auf den Lebensraum, müssen Ziele formuliert werden. Und an diesen Zielen müssen wir aus meiner Sicht jagdlich arbeiten, ob das im Niederwildbereich ist oder auch im Waldbereich. Also, dass wir eine Sinnhaftigkeit vor allen Dingen schon mal dadurch und auch eine Legitimation des Jägers auf der Fläche dadurch schaffen, dass wir Ziele festlegen, die wir dann am Ende vielleicht sogar im besten Fall messbar auch nachweisen können. Also das ist so ein wichtiger Grundsatz, den ich versuche umzusetzen. Und dabei bin ich auch der Letzte, der sagt, so wie ich das mache, ist das die einzig richtige Methode. Sondern ich glaube, es ist schon vielen oder es ist, die Jagd würde deutlich besser werden, wenn sich mehr Leute darüber Gedanken machen könnten oder würden, was für Ziele vielleicht in dieser Jagd oder auf der Fläche, die sie bejagen, notwendig sind, und versuchen dann entsprechend der Ziele ja eine Strategie oder ein Konzept zu entwickeln und zu erarbeiten, vielleicht sogar zu verschriftlichen, um diese Ziele zu erreichen, ja, mit Ideen, wie man diese Ziele erreichen kann.
Und es ist ja theoretisch jetzt für jeden, der hier zuhört, leicht umsetzbar, ne? Danach zu denken, was will ich eigentlich erreichen,
Genau.
in meiner Jagd. Und da
Genau.
auch, wenn man jetzt hier vielleicht kein Pächter ist oder sowas, sicherlich auch mit einem Pächter zu reden. Und
Natürlich.
das Pferd mal von hinten aufzuzäumen, ist wahrscheinlich eine wirklich schlaue Idee. Und auch zu
Ja.
diesem Thema, was du gerade sagtest, dieses, warum erlege ich etwas? Das bringe ich meinen Leuten tatsächlich genauso bei, weil je entschlossener ich bin, ein Ziel zu erreichen oder eben jetzt ein Tier zu erlegen, desto besser werde ich auch schießen, weil meine Entschlossenheit so viel höher ist, als wenn ich mir dann denke, oh ja, muss ich jetzt, muss ich nicht, keine Ahnung, ne, dass ich da einfach klarer in meiner Entscheidung werde. Also ganz, ganz viele wertvolle Sachen, die du da jetzt auf jeden Fall gesagt hast.
Danke.
Ich würde mal weitergehen.
Ja.
Vielleicht kriege ich doch noch ein Erlebnis aus dir raus.
Ja.
Was war die herausforderndste Situation, die du bis jetzt bei der Jagd erlebt hast?
Das sind echt schwierige Fragen. Die hast du dir lange überlegt, ne?
Aber alle kriegen dieselben.
Nein, es gibt auf der einen Seite, ich würde es jetzt mal, um mir mehr, ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken parallel zu geben, es gibt natürlich die physischen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, und es gibt die psychischen Herausforderungen und auf die bist du wahrscheinlich raus. Die größte
Beides
Herausforderung.
okay. Wir hatten schon vom Berghirsch Bergen bis hin zu, ich konnte nicht schießen, weil es mir so nah ging.
Ja. Das ist ein guter Punkt. Also ich sag mal, physisch ist ganz klar, das sind natürlich körperliche Grenzerfahrungen, die ich auch schon hatte. Also ich habe es auch letztens hier witzigerweise erst im Jagdkurs gesagt, als wir über Gamsbild gesprochen haben. Wenn man da oben im Gebirge in irgendeinem Geröllfeld steht und man muss jetzt die Gams da raus, tragen, die deutlich schwerer ist als ein Reh zum Beispiel, und du musst aber eine Stunde absteigen, das ist natürlich eine Grenzerfahrung und so weiter, die ich jetzt aber weniger interessant finde als diese psychische Schiene eigentlich. Also größte Herausforderung hast du gesagt.
Genau, herausfordernde Situation.
Also ich glaube, wenn ich den Gedanken jetzt mal, also mein Gehirn rattert gerade ordentlich wie so ein Computer, der viel rechnen muss, aber ich glaube, es ist tatsächlich die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit mir selbst gewesen, wenn ich etwas falsch gemacht habe, dass ich wirklich in einer gewissen Weise, zumindest temporär, wenn es auch nur für wenige Minuten oder Stunden war, mir Gedanken wirklich darüber gemacht habe, was ich da eigentlich für eine Scheiße gebaut habe. Und ich bin also der Letzte, der auch nicht offen über seine Fehler spricht. Man muss natürlich in der heutigen Welt immer aufpassen, welche Fehler man nennt und welche nicht. Man sieht ja heutzutage oder jetzt in den letzten 2 Tagen auch wieder, dass es Menschen gibt, die sehr bösartig auch bei Ehrlichkeit gegen einen persönlich vorgehen können. Aber ich habe beispielsweise letztes Jahr war ich sehr unzufrieden, muss ich ehrlich sagen, mit meinem jagdlichen Handwerk. Ich habe also 2 Stücke beschossen, bei denen das nicht so gut gelaufen ist. Das eine war ein Rehbock im Getreide, den ich gegrält habe. Und das andere, und das hat mir ganz besonders wirklich auch wehgetan, also wo ich vor Frust schon fast Tränen in den Augen hatte, wo ich einen Frischling beschossen hatte. Und das bringt mich dann, und den hatte ich leider schlecht geschossen, das wurde mir aber erst dann ein paar Minuten später klar. Und das ist für mich eine Emme. Der Dackel legt sich hier wieder mit dem Dachs an. Du meinst eine Psy also eine Grenzerfahrung, gell? Wir reden über Grenzerfahrung und so.
Genau, herausfordernd.
Herausforderung. Also als ich dann zu diesem Frischling gekommen bin und gesehen habe, dass der noch lebt, und dann in Verbindung gebracht habe, das Erlebnis, diesen Sauen eigentlich sehr lang auch zugesehen zu haben. Und für mich ist es immer sehr schwierig. Das ist auch sicherlich psychologisch ein ganz interessanter Aspekt, ohne Psychologe zu sein oder irgendwas. Aber ich beobachte schon länger oder eigentlich von Beginn an auch meines jagdlichen Daseins, dass man in gewissermaßen eine Bindung zu einem Tier aufbaut, je länger man es beobachtet oder kennt. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt jede Nacht irgendwie Sauen an der Kirrung und das ist eine Bache mit Frischlingen, die aber schon 30 Kilo wiegen zum Beispiel. Und ich entscheide mich dann nach der vierten, fünften Nacht dazu, ich setze mich da jetzt hin und ich weiß, die kommen da wahrscheinlich irgendwann, dann kommen die da raus. Und wenn ich bin dann schon ein Mensch, der das auch mal ab und zu vermenschlicht oder vielleicht, ich meine, vielleicht ist es auch so, dass man dann sagt, Mensch, die Frischlinge, die sind aber gut drauf, die haben da Freude, dann wird sich ab und zu gekebbelt, man spielt vielleicht noch ein bisschen, man konkurriert um irgendwelche Würmer im Boden und so weiter und so weiter. Dann schießt du und selbst wenn du gut schießt, bin ich dann irgendwie nicht so der Happy. Ich bin dann nicht so der Happy Jäger. Komischerweise ist es anders, wenn man rausfährt und sieht, oh, da sind Sauen und 5 Minuten später hat man Erfolg, dann ist diese Bindung eben noch nicht so da. Und worauf ich hinaus will, ist, dass ich diesen Frischling sehr lang beobachtet habe und mir dann natürlich gedacht habe, Mensch, der ist mit seiner Bache da unterwegs. Das waren zwei Bachen mit Frischlingen, die man also schon gut schießen konnte. Und dann kommst du dahin und die Sau schnauft und du denkst, und dann denk ich mir zumindest, was maßt du dir eigentlich an durch den Fehler, den du gerade gemacht hast, handwerklich? Diesem Tier so großes Leid zuzufügen. Dieses Tier, das überhaupt nicht weiß, worum es geht. Du kommst da an, beschießt es, das Tier hat Schmerzen, es weiß gar nicht warum. Und du als der große Feind trittst plötzlich daran. Du siehst, schaust dem Tier ja auch in die Augen. Du siehst, wie sich die Augen bewegen. Das Tier hat Panik. Und das sind schon Dinge, die mich dann psychisch wirklich in eine Grenzsituation gebracht haben, wo ich wirklich also zum Teil auch in dieser Situation so frustriert war, ich musste den natürlich dann abfangen. Auch das finde ich also immer wieder schwierig. Macht ja keinem wirklich große Freude, logischerweise. Aber wo man dann wirklich dasteht und so frustriert ist, dass man so einen Fehler gemacht hat, das ist für mich schon tatsächlich eine Grenzerfahrung, die also auch in keinem Verhältnis steht zu einer physischen jagdlichen Herausforderung, weil das viel mehr mit einem macht. Und ich will nicht sagen, man lernt daraus, weil diese Fehler tut, macht man ja nicht bewusst und sagt dann jetzt nie wieder. Aber ich glaube schon, dass es einen immer wieder auch eicht. Wir gehen auch zum Beispiel mit der Jagdschule, mit dem Jagdkurs immer nach München, an den Forstbetrieb München. Da ist ein Kumpel von mir Chef und der nimmt sich immer einen ganzen Nachmittag auch für den Kurs Zeit. Und mir ist das sehr, sehr wichtig, dass wir dann auch im Forstenrieder Park, den du ja wahrscheinlich auch kennst, wo man Schwarzwild auch bei Tageslicht, also den ganzen Tag beobachten kann, dass die Leute den Schwarzwild sehr nahe kommen und diesen Tieren einfach auch mal in die Augen schauen und sich überlegen, du stehst da im Dunkeln vermutlich in der Zukunft diesem Tier gegenüber auf 50 Meter. Die Jagd ist ist eine distanzierte Form des Tötens. Das ist nicht besonders schwer, in Anführungsstrichen, sorry, wenn ich so anmaßend behaupte, den Finger krumm zu machen. Im Vergleich jetzt zu, ich muss das Schwein irgendwie abstechen oder sonst was. Schaut den Tieren in die Augen und überlegt und erinnert euch daran, wenn ihr vor den 50 Meter vor der Sau steht und euch überlegt, steht ihr jetzt breit genug oder kann ich jetzt gerade schießen? Funktioniert das 100% oder wird es vielleicht funktionieren? Und das ist halt so ein Thema, so insgesamt dieses ganze Themenkonglomerat, nenne ich es jetzt mal, aus fachlichen und handwerklichen Aspekten, aber auch dem psychischen und ethischen und auch eine Einstellungssache, was mich in der Form bei diesem Erlebnis wirklich zu einer psychischen Grenzerfahrung gebracht hat. Ist jetzt nicht das einzige Mal, dass ich sowas erlebt habe oder erleben musste, aber es ist Gott sei Dank auch nicht regelmäßig oder oft so. Aber das war jetzt, ich sag mal, mit Blick nur auf das letzte Jahr sicherlich eine Situation, die mich in so eine, also die mich da schon ziemlich angerührt hat.
Danke fürs Teilen. Also wirklich ganz großes Dank fürs Teilen, dass du das so offen einmal das Erlebnis teilst und auch was es mit dir macht. Ne, das ist immer das, da reden nicht viele drüber, habe ich das Gefühl. Ne, es wird, ich nehme mal so gern diesen Beispiel, das Beispiel vom Streckenplatz-Drückjagd. Ne, da wird über sowas nicht geredet. Ne? Da geht es nicht darum, was einem nahe ging oder so, deswegen ganz stark, dass du sagst. Und ich kann dir sagen, also von meiner Seite und den Leuten, mit denen ich arbeite, da bist du komplett nicht allein damit. Ne? Wir sind Menschen und wir haben als Menschen einfach die Gabe der Empathie. Ne?
Ja.
Man kann uns vielleicht, wird jetzt ein oder andere Kritiker sagen, vermenschlichen, bla bla bla.
Ja.
Aber ich finde ganz wichtig, dass wir das haben, weil das dieses Hinterfragen zu, ist das richtig, was ich mache? Warum tue ich das jetzt? Finde ich enorm wichtig als Jäger, weil uns das natürlich auch dabei hilft, in unserem Handeln, ich sag mal, besonnen zu handeln und eben keine Fehler zu produzieren oder zu provozieren. Also finde ich
Ja.
sehr, sehr, sehr stark. Kenne ich von mir zu 100% so. Ich hatte das mal ganz extrem bei einem Keiler bei mir im Revier, den ich über, ich glaube, 1,5 Jahre lang kannte ich den. Der war enorm schlau, der hatte einen Autounfall und dementsprechend einen recht verkrüppelten Hinterlauf und ist da immer wirklich bei mir durchs Revier gehumpelt. Der hat recht gut gelebt, der ist immer eine Rotte hinterher. Dementsprechend wusste der auch, wo es gut was zu fressen gibt. Der war aber natürlich total wachsam. Also immer, wenn ich irgendwie an den rankam, hat der schon, es war extrem schwierig, den zu jagen. Ich habe es wirklich ganz oft versucht. Und auch wenn ich wusste, der ist unterwegs, wirklich mir Nächte um die Ohren geschlagen, um den zu verfolgen. Und dann, als es soweit war, den hat dann ein guter Freund von mir erlegt. Und da war ich auch sehr froh, dass ich diesen Schuss nicht machen musste. Das ging mir richtig nah, aber ich wusste, so, ich kannte den nicht, gerade noch, dass ich ihm einen Namen gegeben habe. Ich wusste so, wo sind seine Plätze, worauf achtet er.
Ja.
Und das war super, super, super emotional für mich. Und
Glaube
ich
ich.
weiß noch, ich hatte das damals, also, da gibt es auch einen Film drüber. Und ich hatte das dann bei mir auch gepostet. Und dann kamen da auch wieder ganz viele Kritiker, so von wegen, warum ich jetzt hier anfange und emotional bin. Und man hätte doch viel früher den Finger krumm machen sollen und bla, bla, bla. Hätte sie diese Chance ergeben, wäre das auch passiert. Aber es hat sich diese Chance einfach nicht ergeben. Und so ist noch, wie sagt man, eine Geschichte draus geworden.
Ja.
Okay, jetzt kommen wir gleich zur nächsten Frage. Die baut darauf auf. Da hast du uns auch schon ein bisschen was beantwortet. Wie gehst du mit Druck, Fehlern und kritischen Momenten um?
Versuche ich mich kurz zu fassen. Ich lasse mich von niemandem unter Druck setzen. Aber ich weiß ja nicht, wer zuhört. Deswegen versuche ich diese Antwort, weil damit kann vielleicht der ein oder andere nichts anfangen. Es ist natürlich leichter, sich als Jungjäger oder in den ersten Jahren als unerfahrener Jäger, Jägerin unter Druck setzen zu lassen, weil das hat nicht immer nur was mit Charakter zu tun, sondern natürlich auch mit der Erfahrung, die man in diesem Bereich hat. Und je mehr Erfahrung man hat und je mehr Erfahrung man sammelt, sowohl fachlich als auch zwischenmenschlich in dieser Jägerschaft, desto selbstbewusster kann man dann auch entsprechend seines Charakters am Ende auftreten und sich dementsprechend auch nicht mehr unter Druck setzen lassen. Also Beispiel, als ich Erstlingsführer war und meine Draterhündin damals auf sämtlichen Prüfungen da geführt habe, habe ich mich schon zum Teil von anderen Leuten, und da ist zum Teil echt ein rauer Umgangston in dieser Riege, muss ich ehrlich sagen. Das ist auch eine schlechte Erfahrung, die ich zwischenmenschlich als Jungjäger gemacht habe schon. Da ist ein rauer Ton und da hab ich mir schon viel gefallen lassen müssen. Also wirklich auch zwischenmenschlich, wo ich mir dann einfach nicht getraut habe, auch mal ja, diesen Leuten auch entgegenzutreten und zu sagen, jetzt pass mal auf, Freundchen, wenn du irgendwie ein Problem hast, dann klär das irgendwie oder fahr nach Hause und schlaf dich aus, aber mit mir brauchst du heute nicht und so. Ne? Das schaffst du natürlich nicht als Jungjäger, der von Hunden noch nicht so viel Ahnung hat, als Erstlingsführer, der von Hunden noch nicht so viel Ahnung hat und der jagdlich einfach auch vom Wissen her und von der Erfahrung her noch nicht so im Sattel sitzt, dass man da also tatsächlich dann sattelfest ist, ja. Also unter Druck setzen mittlerweile gar nicht mehr. Kritische Momente, wie ich damit umgehe. Kannst du das irgendwie noch konkretisieren, was für kritische Momente du meinst?
Beispielsweise, also wir hatten das jetzt ganz oft mit so Jagdmomenten, ne, diese typischen, soll ich schießen, soll ich nicht schießen, Momente, so in die Richtung. Oder auch Kritik.
Ja. Also. Das ist, da kann man auch wieder eine Bachelorarbeit drüber schreiben über die Frage, ne? Also, wie geht man mit Kritik um, ist ja eine beliebte Frage in sozialen Medien. Die Standardantwort ist sachlich bleiben, lieber blub. Für mich gibt es unterschiedliche Kritikformate, sage ich jetzt mal. Es gibt die sachliche Kritik, bei der man das Gefühl hat, da kann ich dann vielleicht auch einfacher mal zugestehen, dass vielleicht wirklich irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Und da bin ich auch gern dazu bereit. Und dann gibt es die polemische Kritik oder die emotionale Kritik, bei der man vielleicht auch ein bisschen Social Skills braucht, um das vielleicht auch in die richtige Richtung zu bringen. Aber im Großen und Ganzen muss man sagen, vor allen Dingen auch auf YouTube oder auf Instagram und so weiter, setzt man sich ja doch leider viel mit Pseudonymen auch auseinander. Ich antworte dann beispielsweise bei Pseudonymen immer mit der Begrüßung Hallo Pseudonym. weil mich das tierisch aufregt, dass Leute eben aus der Deckung heraus, ohne dass man ihren Namen liest, oder irgendwas sieht, irgendwas zum Besten geben können auf irgendwelche unterschiedlichen Arten und Weisen. Also lange Rede, kurzer Sinn, das ist ja auch Daily Business für mich, dass ich mich jeden Tag eigentlich mit solchen Leuten auseinandersetzen muss. Leute, die also unverschämt sind oder wo ich das Gefühl habe, der ist gar nicht darauf aus, in den konstruktiven, sachlichen Austausch zu treten, den antworte ich auch gar nicht. Ja, also das ist aus meiner Sicht Lebenszeitverschwendung. Wenn ich das Gefühl habe, es interessiert sich jemand dafür oder er macht sich tatsächlich Gedanken zur Situation und es würde sich lohnen, ihm zu antworten oder ihr, dann tue ich das gerne. Früher war ich sehr, sehr sachlich. Heutzutage bin ich auch bei Leuten, die tendenziell auch dazu neigen, wo du das Gefühl hast, die wollen dir eigentlich gar nichts Gutes, sondern die suchen wirklich nach Dingen, die sie an dir schlecht reden können oder Fehler, die sie an dir sehen oder meinen zu sehen. Den gebe ich dann auch gerne mal mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, auch mal ein bisschen Gegenwind. Ja. Und da gibt es natürlich ein paar Tools. Eins davon nennt sich auch zum Beispiel Verbalisieren. Was ich ganz gerne nutze, um vielleicht auch den Leuten mal vor Augen zu führen, ist es das, was du meinst? Und sie müssen dann, können eigentlich nur darauf antworten im Sinne von, also in meinem Sinne nach dem Motto, ja, das ist das, was ich meine, aber mir fällt jetzt selber auf, irgendwie ist das jetzt nicht so toll, was ich gesagt habe. Also ist, glaube ich, gerade ein bisschen weird, was ich da so von mir gebe, aber am Ende des Tages kann ich nur sagen, auch wenn man das Gefühl hat, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf zu antworten, weil das ist irgendwie, fühlt sich das gerade nicht richtig, dann lässt man es einfach, weil sobald man sich vor allen Dingen in den sozialen Medien in Diskussionen begibt, das ist ja keine Diskussion, die wir beide jetzt zum Beispiel führen würden. Du wirfst jetzt einen Begriff ein und wir diskutieren darüber entweder hier in Angesicht zu Angesicht oder jetzt hier auch in gewissermaßen in Angesicht zu Angesicht und man diskutiert es aus oder eben dann am Ende auch nicht. Aber diese Streitigkeiten in den sozialen Medien, die ja auch zum Teil dann auch sehr emotional dann werden, das ist für mich persönlich Stress und das ist Lebenszeitverschwendung. Also man muss sich vorher gut überlegen, antwortet man auf Leute, die einen kritisieren oder nicht? Lässt man es einfach bleiben? Aber wenn die Leute keine Antwort kriegen, dann geht das Leben auch weiter, ja? Und es verändert sich auch für einen persönlich in den Auftritten, die man vielleicht auf Instagram oder sonst wo hat, auch überhaupt nichts, ja? Das ist, glaube ich, eigentlich die wichtigste Erkenntnis, die man mitnehmen muss.
Ja, also ich sage, so eine gesunde Portion Egoismus ist da auch einfach wichtig.
Genau.
Na, wir sind niemandem Rechenschaft schuldig, der uns nicht fair behandelt.
Ja.
Ich gehe mal kurz weiter. Nächster Block.
Jawohl.
Was war die wichtigste Lektion, die du bis jetzt in deiner jagdlichen Laufbahn gelernt hast?
Die wichtigste Lektion. Das sind schon Fragen, die aber auch zum Teil recht ähnlich sind, oder?
Also du darfst auch ähnlich antworten, ja.
Also ich denke, die wichtigste Lektion jetzt so rein jagdlich, handwerklich, sich durch Leidenschaft, Passion, Jagdfieber und so weiter nicht zu vorschnellen Entscheidungen treiben zu lassen.
Also wieder dieses, ich lasse mir keinen Druck machen.
Genau.
Ich
Gestern
mache mir
hatte ich
selbst keinen
letzte
Druck.
Nacht, also ich habe jetzt auch nur 3 Stunden geschlafen, hatte ich eine sehr schöne, also das ist vielleicht wirklich so kann ich es vielleicht wirklich kurz zusammenfassen, eine wichtige Erkenntnis und eine wichtige Lektion für mich. In meinem jagdlichen Leben ist es, dass die Zufriedenheit mit sich selbst durch richtige jagdliche Entscheidungen, und das können auch ganz oft mal Entscheidungen sein, das hatten wir heute auch schon, nicht zu schießen, sich
Ja.
dagegen zu entscheiden, weil einem nicht danach ist, ist das eine, aber wirklich in der Abwägung, ist es jetzt gut zu schießen, kann ich zu 100% den Schuss vertreten, auch tierschutzrechtlich dieser Kreatur gegenüber, oder ist es eben nicht, dass diese Entscheidungen, wenn man die einfach ganz, ganz ehrlich beantwortet für sich selber in dieser Situation, dass diese Entscheidungen oft zu großer Zufriedenheit führen können. Umgekehrt nicht.
Ja.
2 Beispiele dazu. Ich hatte Sauen an der Kamera, kriege das aufs Handy geschickt, sehe, das sind 2 Keiler. Dann komme ich an diese Kürrung, stehe da, habe die Waffe auf dem Pirschstock, denke mir, jawohl, das läuft ja alles mal wieder wie am Schnürchen. Und gucke dann durch die Geräte, durch Handgerät und Vorsatzgerät durch und sehe diese beiden Sauen auch. Aber das ist jetzt schwer zu beschreiben. Ich habe die Bauchlinie nicht gesehen, weil davor einfach Brombeeren und Gras waren und so weiter. Und ich sag mal, die zeitliche Differenz zwischen, ich kriege das Bild aufs Handy, ich fahre raus und stehe dann tatsächlich Viertelstunde, 20 Minuten später da an dieser Schneise. Die war mir, auch wenn da jetzt Menschen, auch manche drüber schmunzeln können oder wollen vielleicht, war mir zu groß, weil ich ja in gewissermaßen diese Tiere auch aus dem Auge wirklich verloren habe und ich also nicht mehr zu 100% dann vor Ort sagen kann, sind das jetzt wirklich diese beiden Sauen? Beziehungsweise ich konnte mich vor Ort nicht mehr selbst davon überzeugen, augenscheinlich durch das Gerät, das sind diese, ist ein Keilerchen, weil da kann vieles passieren in diesen großen Dickungen. Lass da irgendwie plötzlich noch Sauen dazugekommen sein und du hast die ganze Schneise gar nicht gesehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich war sehr glücklich und zufrieden mit der Entscheidung, nicht geschossen zu haben, auch wenn ich mir eigentlich zu 95% sicher war, dass das oder mehr, dass das diese beiden Keilerchen sind.
Ja.
Dann habe ich den Zielstock abgebaut und bin wieder gegangen. Und das hat mich sehr zufrieden gemacht. Genauso wie gestern. Da bin ich mit einem Kumpel unterwegs gewesen, sehe eine Rotte am Waldrand stehen, auf so einer Brachfläche. Die sind wir angegangen und ich habe schon auf dem Weg dahin zum Manuel gesagt, Manuel, wenn wir da rankommen, dann stehen wir irgendwann ganz nah dran. Dann stehen wir wirklich direkt davor. Und das kann man sich gerade auch in der aktuellen Instagram-Story bei mir anschauen, die ich kurz vor unserem Gespräch noch hochgeladen habe von gestern Nacht. Es war dann auch so, ich war sehr nah dran und habe am Anfang nur eine Sau gesehen. Ich wusste aber, es sind sechs oder sieben. Ich habe auch dann von unten, das war also in einem Tal, wo wir hochgeschaut haben, nicht gesehen. Die eine ist größer, die andere ist kleiner. Für mich waren das beim Fahren, wir haben das also aus dem Auto aus entdeckt, erstmal sechs, sieben Sauen, die wahrscheinlich irgendwie alle gleich groß sind. Und dann komme ich dahin und weißt, hätte ja jede dieser Sauen als erstes in Anblick kommen können. Aber es war eine Sau, die mich wirklich auch vor eine handwerkliche und jagdliche Herausforderung gestellt hat, weil sie mich bemerkt hat und sehr nah vor mir stand. Also es waren 15, 20 Meter und die hat immer wieder zu mir gesichert. Ich wusste, die hat irgendwas bemerkt und ich konnte mich nicht bewegen. Und eigentlich habe ich auch sehr schnell gesehen, das ist eine Bache. Keine Striche und so konnte ich auf diese kurze Distanz durch die Geräte gut sehen. Aber das war eine Bache für mich in dieser 50-Kilo-Kategorie oder so weiter. Und da war mir klar, ich muss mir die anderen Sauen noch anschauen, weil bevor ich die jetzt schieße, gucke ich lieber mal, was das für Sauen sind. Und es hat sich dann so ergeben und zugetragen, dass dann doch die Möglichkeit entstand, dass andere Sauen, und das waren dann eben ihre Frischlinge des Vorjahres, also so wirklich so kleinere Überläuferchen, Überläuferkeiler und so weiter, dass die in Anblick gekommen sind und ich habe sofort gesehen, die passen und die Bache passt halt einfach nicht, ja, weil Frischlinge jetzt im Frühjahr aus dem Bauch der Sauen rauszukramen beim Aufbrechen, das ist einfach nicht schön, das muss auch nicht sein, finde ich, Schwarzwild hin, Schwarzwild her, Wildschäden und ASP, alles schön und gut, aber ich finde, das muss nicht sein. Dann habe ich es wirklich hingekriegt, da einen dieser Frischlings- oder gerade so Überläuferkeilerchen zu schießen und das hat mich sehr glücklich und zufrieden gemacht. Guter Schuss, Geduld, Situation beobachtet. Und in der Abwägung auch das Risiko mit einbezogen, dass sie vielleicht weg sind, weil die Bache dann einfach doch merkt, irgendwas stimmt nicht. Aber wenn du dann so abwartest und auf die richtige Situation wartest und dann den Schuss noch dahin bringst, wo er hingehört, das hat mich dermaßen zufrieden gemacht gestern. Und das ist, um zurückzukommen, auch zur Beantwortung deiner Frage. Ich muss mal ganz kurz einen Termin noch weiter nach hinten verschieben, wären wir schon 10 Uhr irre. Das ist eigentlich so eine der wichtigsten Erkenntnisse. Bei der man sich aber, glaube ich, auch ein bisschen Zeit lassen muss als Jäger, weil die Passion und die Leidenschaft, wenn sie vorhanden ist, einen schon häufig sehr schnell dazu treibt, vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Aber je früher man anfängt, sich mit dem Thema zu befassen und sich auf die Suche zu begeben nach dieser Zufriedenheit, die, wie gesagt, auch entstehen kann, wenn man mal nicht geschossen hat, ich glaube, desto glücklicher wird man auch als Jägerin oder Jäger. Und das hat mich gestern, wie gesagt, sehr glücklich gemacht. Ich muss mal ganz kurz verschieben.
Kein Problem, wir brauchen auch nicht mehr lang.
Wie lange brauchen wir ungefähr noch?
Also wir haben noch drei Fragen, wovon zwei Abschlussfragen sind.
Dann mache ich mal 10:30 Uhr, oder?
Genau, also bis dahin sind wir auf jeden Fall durch. Aber genau zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, ich denke mir das so oft, ne? Ich habe ja auch sehr viel Sauen und jage sehr viel auf Schwarzwild. Und wenn ich mal keine schieße, dann habe ich mal kurz so einen, ich sag mal, so einen Frustmoment, wo ich mir denke, oh Mann, hätte ja heute klappen können. Aber dann denke ich mir auch wieder, es wird Gründe haben, warum es nicht geklappt hat. Und ich will lieber mit einem, oh Mann, schön, wenn es geklappt hätte, nach Hause fahren, als einem Scheiße, morgen habe ich eine Nachsuche.
Ja, so ist es.
Genau. Gibt es denn heute ein Thema, über das du anders denkst als zu Beginn deiner Jagdzeit?
Das verpacke ich jetzt einfach mal humorvoll, weil das sind ja viele Dinge, zu denen man anders oder über die man anders denkt. Ich mache das jetzt mal wirklich relativ humorvoll, auch wenn das eher so ein Randbereich ist. Ich saß in der Jagdausbildung im Unterricht Sachgebiet Hunde und die Ausbilderin fing da an mit Fährtenschuh. Und ich habe mir gedacht, wie makaber ist das bitte? Du schneidest den Tieren die Füße ab, um es mal wirklich auf gut Deutsch zu sagen, und rennst dann mit den abgeschnittenen Füßen, die du dir an die Schuhe klemmst, durch den Wald. Das ist für mich auch immer so ein schönes Beispiel, auch in der Ausbildung jetzt hier bei uns, bei den Leuten. Und auch ja, ein bisschen mit Blick auch auf jagdliche Gedanken, die Jagdwelt, in der man ja auch häufig dann in so einer Bubble ist, im Verhältnis oder dem gegenüberstehend zu der nicht jagenden Bevölkerung, dass man sich immer wieder auch klar machen muss, dass man sich überdenkt oder dass man überdenken muss, das, was wir tun und auch Nichtjägern da draußen präsentieren, dass wir uns immer darüber im Klaren sein müssen, dass es sehr komisch rüberkommt, Tieren die Beine abzuschneiden, die an Schuhe dran zu binden. Und da kannst du mit Sachargumenten kommen, wie du willst.
Das
Ja?
ist seltsam, ja.
Die emotionale Ebene ist ja viel greif oder viel mächtiger. Das ist ja, ich will den Namen kaum nennen, aber es ist einfach verdammt nochmal so. Peter Wohlleben ist deswegen so bekannt und berühmt geworden, weil er Leute auf einer sehr emotionalen Ebene von Bäumen erzählt. Ja? Dann gibt es Forstbetriebe und Forstverwaltungen, die diesen Weg nicht gehen wollen, nicht gehen können oder es jetzt auch nicht nachahmen können. Die, ich sag mal, während also Peter Wohlleben von der Kommunikation von Bäumen miteinander erzählt und spricht, erzählt halt ein irgendein Forstbetrieb, welcher auch immer, wir haben hier so und so viel Festmeter Tanne auf dem Hektar und so und so viel Festmeter Fichte und die wachsen im Jahr so und so viel zu. Deswegen können wir nachhaltig so und so viel entnehmen. Was ich damit sagen will, du kannst, wenn du einen Nichtjäger zeigst, wie du mit abgeschnittenen Beinen an einem Fährtenschuh durch den Wald rennst, sachlich natürlich versuchen zu erklären, wie das ist, aber die Gefühle, die dadurch entstehen, wenn derjenige das sieht, so. Und bei mir war das eben auch so, dass ich mir gedacht habe, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und heutzutage ist das Daily Business, ja, dass man also mit den Hunden diese Arbeit macht, diese Übung, dass sie eben auch dann im Worst Case einfach auch die richtige Ausbildung haben. Das ist was zum, ist für mich ein ganz schönes Beispiel, wo sich Dinge von den Gedanken her und der Sichtweise sehr stark verändert haben. Das ist natürlich auch der Erfahrung geschuldet und dem Hineinleben in den Jagdbereich. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt eine richtige Antwort war auf deine.
Nö, gibt dir kein richtig und falsch. Aber ich finde es ein sehr schönes Beispiel. Also ich muss mir sagen, bei Fährtenschuh denke ich mir oft, unsere Hunde haben so feine Nasen und die riechen Sachen, die vor 8 Tagen da waren. Und dann kommen wir an und binden uns ja, Beine an die Füße und tun so, als wäre das, ich sag mal, Realität in Anführungszeichen. Ich meine, ausbildungstechnisch alles klar, aber ich denke mir jedes Mal, mein Hund wird wahrscheinlich erkennen, dass das jetzt ein Fährtenschuh ist. Aber ja, finde ich ein schönes Beispiel. Ich würde sagen, wir gehen rein in den letzten Fragenblock. Es sind noch 2 Fragen, die sich so mehr so, ich sag mal, auf die Zukunft der Jagd beziehen und auch so deine Abschlussfrage dann. Welche Herausforderungen und Chancen siehst du für die Jagd in den nächsten Jahren?
Ich glaube, rein fachlich sehe ich die Herausforderung, Thema Wald muss ich einfach ansprechen. Das Thema Wald ist einfach in aller Munde, Zukunftswald, Klimawald, der Einfluss der Jagd auch auf den Wald oder der Wildtiere vielmehr und so weiter. Wir hatten ja das Thema Wald-Wild heute schon auch ansatzweise. Ich glaube, dass wir auch daran gemessen werden, diese Herausforderungen, Waldumbau und so weiter, dass wir dann auch mitunter gemessen werden, ob das klappt oder nicht. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding für auch die Legitimation der Jagd. Den Wildschaden bei Schwarzwild in den Wiesen jetzt dann in den nächsten Wochen, wenn es wieder ein bisschen milder ist, das erkennt jeder sofort. Jeder weiß auch über einen relativ einfachen Zusammenhang, wie man damit jagdlich umgehen oder verfahren kann. Das Thema Wald ist sehr, sehr langfristig. Das macht das Thema Forstwirtschaft auch sehr spannend, weil Entscheidungen, die man heute trifft, beispielsweise das Pflanzen einer Baumart, hat ja sehr langfristige Auswirkungen auf diesen Wirtschaftszweig, sage ich jetzt mal. Also du pflanzt ja keine Fichte heute und kannst ihn im nächsten Jahr ernten, sondern es sind ja Entscheidungen, die sich auch auf andere Generationen dann schon auswirken und so weiter. Und dieses Thema Wald ist insofern sehr, sehr komplex irgendwie auch. Und man muss sich schon wirklich mit dem Thema Wald beschäftigen, um um zu verstehen, was Förster eigentlich denken, was Waldbesitzer vielleicht für Ziele haben, mitunter und so weiter, und wie man dann auch als Jäger irgendwie mitarbeiten kann und mitwirken kann und mitdiskutieren kann, um diese Ziele auch im Sinne der Wildtiere durch Wissen und vernünftige Kompromisse und richtige und realistisches Einschätzungsvermögen mit erreichen zu können. Das klingt jetzt alles sehr kompliziert, aber es ist einfach auch nicht einfach schnell getan. Ich muss das einfach auch ein bisschen kritisieren. Ich finde es gut, oder in dieser Antwort mit einbeziehen, der Bayerische Jagdverband weiß, was auf die Jäger zukommt in Bayern mit der Bayerischen Jagdgesetznovellierung. Ich hatte ja auch in diesem Gespräch schon mal gesagt, die Verantwortung wird mehr in Richtung Jagdgenossen zusammen mit den Jägern oder Jagdpächtern geschoben. Das heißt, die Lösungen und Ziele müssen vor Ort auch bei Waldbegehungen zum Beispiel formuliert werden. Und wenn du nicht in der Lage bist, Bäume zu erkennen, weißt, wie sie wachsen, welche Herausforderungen aus unterschiedlichen waldbaulichen Verfahren resultieren und wie sich das eben auch in gewissermaßen auf deine jagdlichen Aufgaben und Herausforderungen auswirkt, dann bist du einfach raus aus der Diskussion. Und warum ich das sage, ich finde gut, dass der Bayerische Jagdverband, ich werde das auch anbieten, in Richtung auch Konzeptionierung und so weiter, um Jägern zu helfen. Ich finde es gut, dass sie das machen, aber ich finde es unrealistisch, auch in der Bewerbung dieser Veranstaltung zu suggerieren, dass nach der Veranstaltung jeder eigentlich Bescheid weiß, wie es funktioniert. Ich habe Bachelor Forstwissenschaften studiert, Master Forstwissenschaften studiert, aber das Gefühl, dass ich darüber sprechen kann, und damit will ich jetzt die Menschen nicht entmutigen, aber die Herausforderung verdeutlichen, das Gefühl, über Wald sprechen zu können, hatte ich dann eigentlich erst nach 2 Jahren Referendariat, wo ich also an Forstbetrieben oder auch an den ALFs als Referendar unterwegs war und dann wirklich erst gelernt habe, auch mit Waldbesitzern über Wald zu sprechen. Ich will damit sagen, es ist eine große Herausforderung, und ich kann wirklich nur empfehlen, sich auch Bücher vielleicht zu dem Themenbereich zu holen und sich da wirklich weiterzubilden. Denn der Anspruch, den wir jetzt haben, auch in der Bayerischen Jägerprüfung, ist einfach kein Anspruch. Baumarten nicht zu erkennen, ist kein Grund, um durchzufallen. Ich will damit nicht fordern, dass man das bitte einführt, aber es zeigt den Stellenwert, den dieses Thema noch hat. Und das kann nicht sein, weil sich aus meiner Sicht vieles in der Zukunft immer mehr darum drehen wird, sind die Jäger in der Lage, mit Waldbesitzern auch im Sinne des Waldes Konzepte zu erarbeiten und das Wild so zu bejagen, dass es funktioniert, oder sind sie es halt nicht? Ja. Und um das Ganze vielleicht auch noch in ein gesundes Verhältnis zu schieben, das Thema Wald ist sehr, sehr relevant. Das hat auch viele Gründe, und warum das auch so emotional ist und so viel diskutiert wird, da könnte man auch mal ein eigenes Gespräch zu aufnehmen. Aber es sind trotzdem nur ein Drittel der Landesfläche, die von Wald bedeckt sind. Wir haben 2 Drittel, die auch durchaus mit anderen jagdlichen Herausforderungen belegt sind. Thema Niederwild, Raubwildbejagung, da gibt es ja viele, viele andere Themen auch. Und ich glaube, wie gesagt, um zurückzukommen auch zur Beantwortung der Frage, dass es zumindest aus fachlicher Sicht, jagdfachlich, das Thema schlechthin, der Wald, an dem wir, wie gesagt, gemessen werden. Und dann vielleicht noch ein Schwank auch in die sozialen Medien. Ich habe es gestern mit einem Freund besprochen, und der hat mir da in gewissermaßen meine Social Media blinden Augen vielleicht auch geöffnet. Ich bemerke zurzeit, dass wir irgendwie in den sozialen Medien, das spürt ja eigentlich jeder, eine große Negativität entwickeln. Es ist alles sehr negativ. Man sucht nach Fehlern, man versucht, andere anzuprangern. Und ich bin da auch ganz selbstkritisch. Ich habe auch schon oft Dinge gesehen, die ich dann kritisiert habe, obwohl mich eigentlich keiner gefragt hat nach meiner Meinung. Und so entwickelt man sich vielleicht, oder sollte sich jeder vielleicht auch weiterentwickeln. Und dann kann man sich natürlich überlegen, woran könnte das liegen? Und der Kumpel gestern hat zu mir gesagt, dass, glaube ich, viele im Jagdbereich noch gar nicht wissen, wie sie mit dieser rasanten Entwicklung auch der sozialen Medien zurechtkommen sollen, wie sie damit arbeiten können und sollten, wie sie damit umgehen. Und dann haben wir zusätzlich noch die Herausforderung, dass natürlich sehr viele Junge diese sozialen Medien nutzen und viele, viele Ältere aus unserer Jägergesellschaft eben nicht, die vielleicht auch dafür kein Verständnis haben oder überhaupt ein Verständnis dafür haben. Und das schafft so 2 Pole in einer ohnehin schon sehr emotionalen Welt, die mit meiner Meinung nach gerade dazu führt, dass auch durch bestimmte Personen, die das auch gezielt befeuern, einfach die Jägerschaft wirklich droht, in eine Art Bürgerkriegsverhältnis zu münden, und jeder sich selber oder gegenseitig zerfleischen will. Inwiefern das Auswirkungen auf Nichtjäger hat, das wird, glaube ich, aus meiner Sicht immer ein bisschen überbewertet, weil viele verfolgen das vielleicht gar nicht in der Form. Aber was es sicherlich reduziert und mindert, ist es die interne Stabilität. Und das sehe ich tatsächlich mit großer Sorge. Das heißt, ich würde mir wünschen für die Zukunft, dass wir wieder mehr positiv denken, vielleicht auch Gutes loben, Gutes hervorheben, und das Schöne, sehen und nicht so viel immer nur auf das Schlechte, und auf das Negative. Also das ist so jetzt meine zweigleisige Antwort. Das eine sehr fachlich Richtung Wald und das andere irgendwie gesellschaftlich, Social Media technisch.
Ja, ist ja auch beides wichtig, ne? Und ich höre raus, beides Herausforderung, aber ich sag mal, gerade in dieser Positivität haben wir auch viel Chance drin.
Ja.
Okay, dann kommen wir zur letzten Frage. Wenn du eine Botschaft an unsere Hörer und Hörerinnen senden könntest, was wäre das?
Also du hast wirklich Fragen, die haben es in sich, ja.
Ich bin
Das sind ja eigentlich,
Psychologin.
das sind ja sehr, wie soll ich sagen, sind ja Fragen, bei denen man schon irgendwie auch gerne gute Antworten geben würde, die richtige Botschaft. Was ist eine Botschaft, die ich geben würde? Ich glaube, es ist, ich glaube, so ganz, ich versuche gerade wirklich das große Ganze zu sehen. Ich würde mir wünschen, dass wir alle offener und positiver miteinander umgehen und vielleicht auch manche Dinge nur dann sagen, wenn wir danach gefragt werden, nicht immer nur vom Schlechten ausgehen, sondern mal mehr nachfragen. Also der Umgang untereinander ist, glaube ich, ganz wichtig, den vielleicht auch weiterzuentwickeln und da bestimmte Tools auch vielleicht zu vermitteln. Und fachlich habe ich mich heute schon lang genug ausgelassen. Also ich plädiere wirklich dazu, sich mit dem Thema Wald auseinanderzusetzen und das sind eigentlich so die wichtigsten Botschaften, die ich habe. Offenheit, Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Ihr könnt auch keinem Nachsuchenführer irgendwelche Geschichten erzählen. Vielleicht auch das als kleinen Ansporn, ehrlich zu bleiben, weil die Leute wissen einfach dann irgendwann, was passiert ist, weil die Hunde das verraten. Also die Ehrlichkeit als wichtige Tugend, immer wieder auch zu bedenken, oder überdenken. Und ich weiß es an mir selbst auch. Und ich habe es auch an mir selbst schon gelernt und erfahren, dass man häufig auf der Jagd, ich sag mal nicht im stillen Kämmerlein, sondern im stillen Walde da draußen, vielleicht manchmal da auch dazu tendiert, aus Scham nicht ehrlich zu sein. Aber ich glaube, wir haben halt ganz viele wichtige Dinge auch angesprochen. Insofern, wenn ich das jetzt alles zusammenfassen würde, dann müsste ich den Termin, den ich gleich habe, nochmal verschieben. Aber es hat mir große Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Ich finde, du hast sehr gute Fragen. Ich habe gehört, du stellst auch jedem die gleichen Fragen. Das macht es interessant, auch vielleicht das anzuhören, das bei unterschiedlichen Menschen sich dann auch zu geben. Und ich danke dir auf jeden Fall für die Einladung.
Ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs Kommen. Ich finde, das war ein interessantes Gespräch und ich denke, egal wer zuhört, wird viel daraus mitnehmen auf verschiedenen Ebenen. Für die Hörer, dich findet man unter Instagram, YouTube unter Jagdmomente und die Jagdschule unter Jagdmomente Jagdschule. Oder gibt es da irgendwo anders, wo sie dich in Kontakt treten können?
Relativ einfach zu merken.
Okay, ich verlinke es trotzdem nochmal unten in den Shownotes und danke dir ganz herzlich. Und dann schaffst du deinen Termin auch noch pünktlich.
Vielen, vielen Dank.
Dann vielen Dank und ciao.
Sag mir noch, ciao.